Philosophische Brocken. Hakan Gürses spricht mit Herbert Krachowitz über das Web 2.0, über Social Software. Zu diesem Stichwort haben wir auch einen Anruf erhalten in der Musikpause. Haben wir kurz darüber auch geredet. Es ging nämlich darum, dass das Wort Social Software doch eher die negativen Seiten sozusagen der Sozietät oder des Sozialen oder überhaupt, dass die Social Software selbst auch negative Seiten hätte, doch ein bisschen ausblende. Wichtig wäre es oder sei es, dass man auch über die sozial relevanten sozusagen Dimensionen des Internets spricht. Ich glaube, Herbert Krachowitz hat dazu auch einiges parat.
Eine Bemerkung ist da vielleicht ganz passend, wobei ich immer Schwierigkeiten habe, wenn von sozial relevant ist, da sitzt man dann gleich automatisch ein bisschen besser und denkt sich, okay, ich muss den Bedürfnissen gerecht werden. Aber es gibt einen Beispielfall, an dem man sehr schön zeigen kann, dass gerade auch die Hacker und die Initiativen, die auf der Software-Ebene ansetzen, Produkte von sozialer Relevanz in dem wörtlichen Sinn in der Lage sind anzubieten, die es vorher nicht gegeben hat. Und was mir da einfällt, ist das sogenannte Katrina-List. Das schließt an die Katastrophe, an die Hurrikan-Katastrophe im vergangenen Jahr, New Orleans. Und da ist folgende Situation entstanden. Es ist ja bekannt, dass die Krisenbewältigung der US-Regierung vollkommen zusammengebrochen ist. Und gleichzeitig schwirren in den USA natürlich sowieso auch jede Menge von Informationssystemen herum. Es gab an dieser Stelle eben Mobiltelefone, es gab Webforen, gab TV-Sendungen mit entsprechenden Zetteln, so wie im Krieg eigentlich, nicht? Wie, man hat in Erinnerung noch diese Fotos, wenn die Frauen am Bahnhof mit den Fotos der Männer sind und fragen, ob jemand den anderen gesehen hat und sowas. So eine Situation hat stattgefunden. Und innerhalb von, und also informationstechnisch gesehen, war das ein ausgesprochen großes, plötzliches Angebot von Datenmengen, die hoch inhomogen waren, in völlig verschiedenen Medien und die dazu geführt haben, dass die Verwirrung groß war, weil sich das niemals übertragen hat lassen. Es sind dieselben Daten möglicherweise dort gewesen und dort nicht, oder sie sind verdoppelt gewesen, sie sind dann mit Irrtümern weiter versehen worden. Das heißt, man war in einer Situation, in der das Chaos noch dadurch verschärft worden ist, dass man so viel Information gehabt hat. Und an dieser Stelle haben sich einige Hacker zusammengetan, haben es geschafft, in kürzester Zeit etwas zu produzieren, was Datenhomogenisierung durch alle diese genannten Kanäle bewirkt und das auf Open Source und Social Software verteilt worden ist, sodass an der Stelle eine Gemeinschaftsaktion, ja, das muss man noch dazu sagen, wie ist das Ding finanziert worden, wie hat sich das übertragen können, nach dem Modell, dass Leute Rechenzeit an ihrem Computer zur Verfügung gestellt haben. Man kennt dieses Modell aus ein bisschen Science-Fiction-mäßigeren Zusammenhängen. Es gibt das berühmte SETI at Home. Das ist der Such nach extraterrestrischer Intelligenz, der so organisiert worden ist von den Fans, von einer riesigen, relativ großen Fangemeinde, die gesagt haben, wir machen das nicht mit Supercomputer, sondern wir machen einen Screensaver. Dieser Screensaver wird installiert auf dem eigenen Computer und der Screensaver, wenn er in Aktion tritt, indiziert, dass der Computer nicht verwendet wird, gleichzeitig aber Rechenkapazitäten vorhanden sind. Das heißt, dieser Screensaver funktioniert gleichzeitig als das Signal, dass der Rechner freigegeben wird, unter vernetzten Bedingungen ein wenig etwas zum Auffinden von extraterrestrischer Intelligenz beizutragen. Das ist also ein klassisches Beispiel für so sozialisierte Software nun in einem Bereich für Liebhaber und Liebhaberinnen, kann man sagen. Dieses selbe Modell, jetzt tatsächlich sozial relevant, unter dem Aspekt von sitz nicht vorm Fernseher und schau dir die Bilder an, sondern was du beitragen kannst, ist zum Beispiel etwas von deiner Computerleistung, ist verwendet worden und damit haben die das Ding gemacht. Mhm. Und das ist nun etwas, wo man auf eine schöne Art und Weise beides zusammen sieht, also soziale Relevanz und dieses technische Moment, wobei ich nicht ganz verschweigen kann, dass das auch natürlich eine problematische Seite hat, nämlich in einem gewissen Sinn auch gesehen werden kann zumindest als der Ansatz, ist der Anfang, der Anstoß dazu, dass die US-amerikanische Regierung sagt, na gut, ihr könnt es eh selbst, wir brauchen ja gar nicht mehr zu helfen.
Ja, da können wir überhaupt weitermachen. Das ist, glaube ich, auch eine sehr interessante Linie für die Diskussion. Nämlich diesmal vielleicht weniger jetzt über die sozialen Aspekte des Internets, sondern über den Internetaspekt des Sozialen reden. In letzter Zeit, also auch durch diesen Hype, sage ich einmal, von Web 2.0, sind auch einige Texte, Bücher etc. erschienen. Unter anderem hat einer der Wiki-Pioniere in Deutschland, Wikipedia-Pioniere, der auch an der Software, glaube ich, mitgearbeitet hat, Erik Möller, ein Buch veröffentlicht, wo er von der richtigen digitalen Revolution, von der richtigen medialen Revolution spricht, mit diesen neuen Technologien, Formaten etc. Da stellt sich natürlich die Frage, wieder auch so eine Metapher könnte man sagen, ist das Internet sozusagen zum Ort des herrschaftsfreien Diskurses geworden? Jetzt kann man das, was man analog nicht verwirklichen konnte, jetzt digital verwirklichen? Und gleichzeitig aber taucht für mich die Frage auf, man hat ja von so etwas wie einer eben digitalen Spaltung, digitalen Furche oder wie auch immer gesprochen, also Digital Divide gesprochen. Etwas, was nicht nur unterschiedliche Gesellschaftsformen oder auch geografische oder kontinentale Unterschiede sozusagen betont hat und dass es zwischen denen eben eine große Spaltung durch diese digitale Technik gegeben hat oder im digitalen Sinne, sondern auch innerhalb der Gesellschaft, schichtbezogen, klassenbezogen und so weiter, innerhalb ein und derselben Gesellschaft. Wird mit Web 2.0 zugleich erwähnt, es könnte wieder eine neue Internetblase sein einerseits, die dann doch auch platzt, jetzt rein im ökonomischen Sinne. Und gleichzeitig wird aber auch immer wieder erwähnt und davor gewarnt, ja, was ist, wenn das jetzt aber eine sozusagen neue digitale Spaltung nach sich zieht?
Meine erste Reaktion ist, wir leben in einer Zweidrittelgesellschaft und es wäre doch alles andere wäre verwunderlich, als dass sich diese Zweidrittelgesellschaft auch auswirkt auf die Handhabung und die Auswirkungen der digitalen Praxis. Das ist einfach mal klar. Also, wenn ich frage, wie steht es mit der Automobilisierung? Die Automobilisierung wird verkauft als Mobilität für alle, aber es gibt wohl Leute, die sich kein Auto leisten können. Mhm. Und spricht das jetzt für oder gegen die allgemeine Mobilität? Kommt darauf an. Das ist zum Beispiel die Frage des Verhältnisses von öffentlichen Verkehrsmitteln und Auto, Autobahnen und was immer. Also einerseits muss man das sehr klar sehen, dass die faktischen sozialen Entwicklungen ein Divide produzieren, das jetzt kein Digital Divide ist, sondern das ein sehr wohl definiertes ökonomisches Divide ist, wovon das Digital Divide dann auch eine Auswirkung hat. Mhm. Das ist die erste Bemerkung, die ich dazu machen möchte. Die zweite Bemerkung ist, dass es nun dann doch vielleicht ein bisschen anders noch ist, also eine Modifikation der ersten Bemerkung, weil nämlich die Digitalisierung doch innerhalb der Bereiche, die traditionell sehr strukturiert und auch sehr hierarchiemarkiert gewesen sind, zugegebenermaßen im Bereich, der schon haben wir schon, innerhalb dieses Bereiches dann doch Möglichkeiten eröffnet, die was Umstürzlerisches haben. Also die generelle Geschichte, so jetzt beginnt die Welt neu und jeder kann, ist sicher zu blockieren. Das geht sicherlich nicht. Aber man soll auch nicht aus dem Auge verlieren, dass innerhalb etablierter Grenzen es eine tatsächlichen Umsturzpotenzial hat. Etwas, was man an der Stelle immer kommt, das ist jetzt nicht ganz in den Besitzverhältnissen klassisch ökonomisch, aber in meiner Berufspraxis ist es sehr greifbar, dass die Kompetenzverteilung, die Jahrzehnte, Jahrhunderte lang so gewesen ist, dass jemand, der Professor ist, eben an vielen Stellen den Vorsprung hat, radikal umgestürzt wird, dadurch, dass die Studierenden jetzt mehr verstehen von dem elektronischen Bereich als die Professoren. Und an dieser Stelle ist tatsächlich ein Divide aufgehoben, würde ich sagen.
Vielleicht dazu, weil es auch eine Debatte ist natürlich, und das hast du ja auch angesprochen, ist das Internet regulierbar? Ist es wünschenswert, dass es regulierbar ist? Dazu gibt es eine Diskussion, eine vor allem politikwissenschaftliche, vielleicht weniger philosophische. Und da fallen auch sehr viele Argumente beziehungsweise sehr viele Beispiele. Und die betonen, dass das Internet jetzt schon gewissermaßen reguliert wird. Da redet man von diesen 13 Root-Servern, von denen 10 in den USA liegen, dass man eigentlich eben, wenn man will, so ein Landdomain wegstreichen kann, was ja passiert ist eben, ich glaube in Somalia war das oder in welchem Zusammenhang war das, dennoch läuft es natürlich, dennoch kann man es dann wieder aufbauen, diese Internetstruktur. Man spricht davon, dass diese IP-Adressenvergabe eine doch sehr, sehr konzernbezogene war, dass man eben diese ganze A-Klasse, also praktisch für, glaube ich, 16,8 Millionen oder so Rechner, davon wird ja nur ein Bruchteil verwendet natürlich von den Konzernen, bereits vergeben worden ist und damit sozusagen auch ein Space verloren gegangen ist etc. Aber ein sehr gutes Beispiel, denke ich, was vielleicht nicht unbedingt für die Regulierung oder Nichtregulierung spricht, aber sozusagen für die Ausschlussmechanismen, die es durchaus im Internet geben kann. Und du hast ja in einem Text auch dieses Problem angesprochen, nämlich der ASCII-Code. Es gibt jetzt tatsächlich die Tendenz, gut, in China ist es durchaus bedingt, auch vor allem politisch, dass man ein eigenes Internet hat. Aber langsam ist es tatsächlich so, dass zum Beispiel der ganze arabische Raum, nicht weil es lauter Islamisten sind etc., sondern weil sie ganz einfach ihre Schrift nicht abbilden können und auch nicht lesen können, die andere, also die lateinische, nicht nur sich überlegt, sondern es gibt Entwicklungen bereits, dass es so etwas wie ein arabisches Netz entsteht, das in sich geschlossen ist wiederum. Das heißt,
ja, also wenn ich da was einwerfen kann, das sind so ähnlich wie mit der Zweidrittelgesellschaft ja Sachen, die bekannt sind, die es immer gibt und die als Problem auftauchen durch die Globalisierung. Also was und wo war die Präsenz arabischsprachiger Zeitschriften in Niederösterreich vor 25 Jahren? Null. Ja? Man muss sich einmal klar machen, dass im Vergleich dazu jemand, der jetzt meinethalben in Horn oder in Hollabrunn sitzt, im Moment die Möglichkeiten, Chinesisch zu lernen, Chinesisch zu hören oder sonst etwas hat, die er niemals vorher gehabt hat. Das würde ich doch als Voraussetzung machen. Die zweite und erst unter diesen Umständen ergibt sich dann deine Frage, die natürlich berechtigt ist. Ich sag's noch, weil du die Nameserver angesprochen hast an dieser Stelle. Das finde ich einfach einen wirklich staunenswerten Zusammenhang, der extra unterstrichen gehört, dass auf der einen Seite durch die Informationstechnologie es absolut erforderlich ist, dass diese Adressen alle eindeutig sind und was willst du denn, wenn du eindeutige Adressen willst? Du brauchst eine Ordnung. Du brauchst eine Ordnung. Wenn du dich vertippst an deiner Adresse, wenn du die falsche Zahl rein sozusagen tippst, dann funktioniert das nicht. Wenn du den falschen Buchstaben reintust, funktioniert das nicht. Das gehört zu den Grundbedingungen von dem Ding. Also Eindeutigkeit, wirklich Eindeutigkeit. Und nun mit dieser Eindeutigkeit verbunden fürchtet man und denkt man sich, wäre doch eine unglaubliche Kontrolle. Also in früheren Zeiten, wenn ich das jemandem gesagt hätte, wie ist es möglich, in der ganzen Welt im Prinzip eins zu eins sofort diese Adressen zu haben, dann hätte man sich eine Weltregierung vorgestellt, die eine Weltpolizei hat und achtet darauf, dass das alles ganz genau passiert. Und jetzt sich vor Augen zu führen, dass diese unglaubliche Genauigkeit umgesetzt werden kann durch einen verteilten Mechanismus, der nun einen wirklich vergleichsweise geringen Anteil von koerziven Momenten hat, das finde ich eigentlich das Bemerkenswerte.
Mhm. Ja, vielleicht doch ein wenig, ja, wie soll ich das sagen, vielleicht doch einen genuin philosophischeren Aspekt versuche ich da auch hineinzubringen. Bei Flusser, bei Wilhelm Flusser, habe ich einen sehr schönen Text, in einem sehr schönen Text einmal eine, ja, sehr interessante, von heute aus gelesen vor allem, Passage entdeckt, wo er meint, dass man Informationsgesellschaft vor allem als eine, wenn man so will, Vernetzung der Menschen miteinander und so damit sozusagen die Entstehung einer neuen Form der Gesellschaft vorausgesehen hat. Und wo er dann von der Vernetzung als die Herstellung einer neuen Nähe zueinander spricht. Diese Nähe ist weder eine räumliche noch eine zeitliche Nähe oder nicht nur, sondern eine gewisse Nähe, sodass sozusagen der Mensch, mit dem ich in einer sehr intensiven Vernetzung stehe, durch das Internet beispielsweise, für mich dann auch immer wichtiger wird und dadurch auch meine Verantwortung für diese Person auch immer größer wird. So dass er meint, die klassische aufklärerische humanistische Ethik, die Universalethik sozusagen, also auf das Universale Ausseiende, wird damit zum Problem. Vielmehr tritt jetzt die Nächstenliebe an deren Stelle jetzt ein. Das heißt, es entstehen neue Verantwortungen und das kann man wahrscheinlich auch so sehen. Ich kann über das Internet viel mehr erfahren über Menschen, die mir räumlich, zeitlich viel, viel ferner sind als mein Nachbar vielleicht. Aber ich kann viel mehr Mitleid, viel mehr auch Verantwortung für diese spüren.
Das ist mir ein bisschen rührselig, was ich da so höre. Ja. Mir fällt was ein bisschen schräg dazu Laufendes ein, aus einem Artikel, den ich ausgesprochen schätze, das könnte ich hier vielleicht nochmal extra annoncieren. Das ist ein US-amerikanischer Professor, der heißt Jochai Benkler. Und der hat einen 80-Seiten-Artikel geschrieben, der am Netz frei verfügbar ist. Der heißt Sharing Nicely. Sharing, also teilen nicely. Es kommt davon, dass im Park in den USA den Kindern gesagt wird, sie sollen mit ihrem Spielzeug so umgehen, dass sie das den anderen auch geben. Also to share nicely ist eine Aufforderung für Erwachsene an Kinder. Und er beschäftigt sich mit diesem Sharing-Phänomen. Und etwas, was er da drinnen sagt, ist interessanterweise ist ein wichtiges Moment in diesem neuen Art von Sharing ist die Informalität, das Kurze, das Nicht-Verpflichtende. Mhm. Genau nicht der Bereich, wo man eine Dorfstruktur hat, auch nicht Global Village, also der Terminus Global Village assoziiert sowas wie Dorf, Freundlichkeit, aber auch soziale Kontrolle, genau das nicht, sondern du kannst da mal kurz vorbeikommen und kannst da kurz etwas beitragen und die Sache funktioniert auf der Basis von solchen kurzen, vergleichsweise unverbindlichen Beiträgen, die trotzdem eine soziale Identität erzeugen können. Mhm. Das würde ich gegen den leicht sentimentalen Touch, den du bei Flusser jetzt angeführt hast, sagen.
Du hast, ich meine, es ist immer sehr komisch, dass man halt jemanden zitiert, der daneben sitzt und das irgendwie dann dem entgegenhält, sozusagen, was jetzt gesagt wurde. Aber ich habe eine sehr schöne Stelle gefunden in einem Gespräch, das du im Jahr 98 geführt hast. Das ist für das Internet eine sehr lange Zeit.
Rachowitz 1.
Rachowitz 1 sozusagen, mit zum Thema. Da möchte ich dich zitieren, weil das tatsächlich eine sehr interessante, gute Stelle ist, auch für mich, sehr zum Nachdenken auch anregende. Ich zitiere dich. Ich denke da etwa an den alten Traum vom Kommunikationsraum, der die ganze Welt umfasst und in dem jede Stimme die gleichen Eintrittsmöglichkeiten hat. Mit den Mailinglisten und Chatkanälen wird das Realität. Freilich bedarf es bestimmter Qualifikationen, um sich dieser Dinge bedienen zu können, doch wenn man diese besitzt, hat man zu diesem Raum Zugang. Es wäre eine philosophische Verbohrtheit, nicht zu sehen, dass da ein alter Menschheitstraum erfüllt wird. Und du sagst dann, und genau deshalb ist es ein Moment realisierter Metaphysik. Die Schwierigkeit dieser metaphysischen Realisationen besteht nun darin, dass sie nur in einer unglaublich abstrakten, körperlosen und kontextlosen Art und Weise verwirklicht werden. Oder um es so zu formulieren, wenn sie sich realisieren, sind sie nur ein Hauch. Und dann sagst du, um aus diesem Hauch etwas zu machen, bedarf es der Arbeit. Es geht nicht von selbst und es kostet folglich etwas. An diesem Punkt muss wieder die Reflexion einsetzen.
Das ist kein schlechtes Zitat, sagen wir mal. Und es würde jetzt genau zu dem Thema passen, zu dem Web 2, weil ich glaube, die Arbeit könnte man aus heutiger Sicht so spezifizieren, dass man sagt, das ist jetzt nicht das Zähne zusammenbeißen und so von einzelnen Personen, sondern das ist die Arbeit der Leute, die auf die Art und Weise kommunizieren und auf die auf eine neue Art und Weise zugegriffen werden kann. Mhm. Also die Software und Sozialarbeit, also das Social an der Social Software, besteht jetzt darin, dass das Hauchartige dadurch fundierter und materialisierter wird, dass man Einblick und Eingriff in die akkumulierten Tätigkeiten von anderen Leuten am Web hat, wie zum Beispiel beim Stumble. Also wenn ich das Stumble-Beispiel nehme, die Arbeit, die hier dann zu realisieren ist, dass ich sehe, wie die Kompetenzen der verschiedenen anderen Leute sich niederschlagen in dieser Wahl und wie das ja ein Bild, wie das quasi ein Persönlichkeitsbild dieser Leute gibt, die diese Leute zur Verfügung stellen, um sozusagen Schnittstelle zu meiner Persönlichkeitsbildung zu haben. Da ist quasi gefrorenes Wissen da drinnen. Und dieses Wissen, zu dem ich Zugang habe durch die Software, ist Arbeitsprodukt.
Ja, ich hätte noch viele weitere Fragen. Ich habe auch einige vorbereitet, aber vielleicht machen wir einmal eine weitere Sendung. Das wäre sozusagen Web 2.02 für uns. Vielen Dank, Herbert Rachowitz, für dieses sehr erhellende Gespräch. Vielen Dank an Günter Friesinger für Technik und Koordination der Sendung. Dieses Gespräch und andere Dateien, MP3-Dateien, können downgeloadet werden auf der Website der Philosophischen Audiothek, http://audiothek.philo.at. Ja, ich wünsche Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Hörer, viele nützliche und schöne Stunden im Internet und verabschiede mich.